Oja im Ohr. Hörstücke für enkeltaugliches Leben. Worte für das Unfassbare von Lara Marlin. Gelesen von Katharina Fadersen. Erschien 2011 in Oja, Ausgabe Nummer 11. Zu Besuch bei zwei Menschen, die Verstorbene und Trauernde begleiten.
Als ich 12 Jahre alt war, besuchte meine Großfamilie ein junger Mann namens Michael Kraft. Ich erinnere mich, wie er als schmale Gestalt am Esszimmertisch saß, in seinem seltsamen, altmodisch bestickten, hellen Kittel, und ich meinte, jemanden aus ganz alter Zeit zu sehen, einen Wandersmann aus einem Märchen. So Unrecht hatte ich nicht. Michael war Archäologe. Schon vor seinem Studium hatte er in Griechenland intensiv an Ausgrabungen mitgearbeitet. Doch über das Graben in der Vergangenheit war ihm der Sinn für die Gegenwart abhanden gekommen. Was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Dieser Satz aus der Osterpredigt war ihm in die Knochen gefahren. Er hängte die Archäologie an den Nagel und landete als Croissant-Verkäufer im Stuttgarter Hauptbahnhof, doch nur wieder im Untergrund. »Gib mir irgendeine Arbeit«, sagte er damals zu Johannes Heimrath, einem der Gründer der Großfamiliengemeinschaft. Die Arbeit, die im Jahr 1986 auf den richtigen Menschen wartete, war die Leitung unseres kurz vor seiner Eröffnung stehenden Bioladens Naturhaus im Bachhuber, im Englingen, dem ersten modernen Naturkostladen im bayerischen Voralpenland. Über Nacht wurde Michael zum Pionier der Naturkostbewegung und der Bachhuber mit ihm ein Ort der Wärme und der Suche nach einer helleren Zukunft. Ein Oja-Gespräch im Münchner Stämmerhof, an dessen Aufbau Michael mitgewirkt hat, gibt Johannes und mir Gelegenheit, ihn und seine Frau Susanne zu besuchen. In den letzten Jahren haben sich unsere Wege kaum gekreuzt, aber jetzt möchten wir wissen, wie er die Lebendigen bei den Toten gefunden hat. Denn er hat von Susanne das Handwerk des Bestatters gelernt. »Jetzt bin ich vom Ausgräber zum Eingräber geworden«, lacht Michael, als wir in ihrer Küche im oberbayerischen Moossäurach Tee trinken. Was hat dich damals an der Archäologie so fasziniert? Mein Großvater war ja der bekannte Archäologe Ernst Buschor. Er starb, als ich ein Jahr alt war. Und mit 14 Jahren habe ich angefangen, fasziniert seine Bücher zu lesen. Ernst Buschor war einer der ersten, der in der sogenannten archaischen Zeit Griechenlands nicht eine primitive Vorstufe der klassischen Blütezeit, sondern etwas sehr Reiches gesehen hatte. Diese Epoche konnte Seinsweisen und Ebenen des Lebens ausdrücken, wie später keine andere mehr. Viele kulturelle Entwicklungen beginnen sehr klar, rein und groß, setzen unmittelbar ein und verflachen dann. Am Anfang steht eine unglaubliche Qualität, wie vom Himmel gefallen in ihrer Klarheit und Präzision. Dann kommt die Wiederholung und irgendwann kommen nur noch Schnörkel. Offenbar sucht da etwas immer wieder neu eine Erscheinung auf der Erde. Ideen, bestimmte Ausdrucksweisen, das Menschenbild. Ein Impuls, der von alten Kulturen bis in meine Gegenwart reicht. Und was ist das, was Ausdruck sucht? Da bin ich immer schnell an der Grenze der Worte. Kann man überhaupt von einem Etwas sprechen, das ich ausdrücken will? Was wird in mir angerührt? An die Grenze der Worte wollen wir heute Abend zusammengehen. Das haben wir vier uns zu Beginn des Gesprächs vorgenommen. Der Smalltalk war nach wenigen Minuten abgehandelt. Jetzt geht es ins Abenteuer des Unaussprechlichen. Das Schöne ist, als ich Susanne kennengelernt und ihre Bilder gesehen habe, da musste ich nicht mehr nach Worten suchen. Ihre Bilder waren eine sichtbare Form für das, wo mein Suchen nach wirklich stimmigen Worten sonst Halt gemacht hat. Susanne ist Malerin und Kunsttherapeutin. Johannes und ich kennen sie noch nicht lange und fragen nach ihrer Geschichte. In der 5. und 6. Klasse hatten wir einen besonderen Zeichenlehrer. Ich war mit seiner Tochter befreundet und oft in seinem Atelier auf dem Dachboden eines alten Bauernhauses, In seinen Bildern habe ich etwas gesehen, das auch ich ausdrücken wollte. Er malte zwar Figuren, aber eigentlich waren es Seelen, nicht Körper. Das hat irgendetwas in mir angerührt. Irgendetwas in dir. Geben wir uns mal nicht zufrieden mit irgendetwas. Vielleicht ist es lokalisierbar oder umschreibbar? Susanne überlegt. Dazu erzähle ich eine Geschichte. Vor einem Jahr ungefähr, nach einer ziemlich verzweifelten Nacht, war ich auf der Suche nach diesem Irgendetwas. Ich bin in den frühen Morgenstunden weit übers Land gelaufen. Alles war nur noch dunkel in mir. Lange war da nichts. 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 Und dann kam etwas. Das hat die Welt wahrgenommen. Plötzlich hat etwas in mir bemerkt, wie das Licht durch die Blätter scheint und wie die Vögel singen. Das war ein stecknadelspitzengroßes Etwas, vielleicht hier in der Brust, was die Welt wahrnahm. Von diesem Moment an war alles gut, war alle Verzweiflung verflogen. Verzweiflung darüber, wie furchtbar ich bin und was ich alles in den Sand gesetzt habe. Etwas blieb übrig, nachdem scheinbar alles zusammengebrochen war, und begann, wieder neu zu leben. Manchmal komme ich auch in meinen Bildern zu diesem Punkt, und der Weg dorthin führt oft durch das Chaos. Die Alltags-Susanne ist dann nicht mehr präsent, und dieses andere kommt, was nicht mehr mit einer Ausdehnung verbunden ist. Ist das keine Susanne? Doch. Es ist eher so, als sei dann der Mantel ausgezogen. Ob sich in diesen Momenten der Klarheit oder der Eindeutigkeit dieses nicht ausgedehnte oder auch unendlich ausgedehnte erfährt, selbst erkennt? Vielleicht ist es das Gemeinte, das großgeschriebene Ich, das nicht mit dem Ego verwechselt werden darf. Ja, das Ego ist eher der Mantel. Diesen nicht ausgedehnten, gewichtslosen Punkt in mir erfahre ich als Erlebendes. Im Moment des Erlebens weiß es noch nichts von sich, aber hat diese ganz tiefe Gewissheit, als etwas Eigenständiges präsent und zugleich verbunden zu sein, indem es einen Baum oder ein Bild erlebt. Erleben ist ein schönes Wort, finden Johannes und ich. Es beschreibt weder nur Zustand noch Prozess, noch einen Beobachter oder etwas Beobachtetes, sondern das Lebendige. War es wohl dieses Lebendige, das Michael in Susannes Bildern angerührt hat? Noch bevor ich sie und ihre Bilder gesehen hatte, las ich ihre Briefe. Und als ich sie und ihr Tun und ihre Bilder zum ersten Mal erlebt hatte, dachte ich, ja, das ist ein stimmiger Ausdruck für das, was auch ich in die Welt bringen möchte. Darin lag so eine große Aufgabe, ein Dienst. Das gefällt mir besser als Aufgabe. Die Stelle, die spürt, wo der Sinn liegt, die sehr genau weiß, worum es geht, in welche Richtung dein Weg verläuft und wo die Abzweigungen liegen. Ich bin Susanne in einem Moment meines Lebens begegnet, auf dem ich auf der Suche nach neuen Ausdrucksformen war. Nach 18 Jahren Aufbauarbeit in allen Sparten der Ökobranche schien es an der Zeit, mir neue Werkzeuge zurechtzulegen, dem Dienst ein neues Antlitz zu geben. Und dann kam in der intensiven Begegnung mit Susanne und ihrer Kunst diese Gewissheit. So ist es wahr. So ist es in einer Weise gesagt, wie ich es liebe, wie es den Dienst, der mir vielleicht zu leisten möglich ist, ausdrückt. Was ich an Susanne vom ersten Moment an so lieben gelernt habe und bis heute liebe, ist sie dieses sich den Dingen zuwenden, auch den Unerwarteten, dem von mir noch nirgendwo Gelesenen, nie Gedachten, Neuen. Sie hat einen Zugang dazu. Die Lebenden und die Toten. Susanne war eine der ersten, die ein alternatives Bestatten gewagt hat. Tod und Sterben waren schon Thema ihrer Diplomarbeit in Kunsttherapie und es blieb ihr treu. Während eines Praktikums in der Klinik Witten-Herdecke übte sie abends im Kunsttherapieraum Cello. Das hörte eine Frau, die bei ihrer sterbenden Mutter wachte, und sie fragte Susanne, ob sie nicht am Sterbebett und bei der Totenwache mit dem Cello begleiten könne. Wenig später bat die Klinikleitung Susanne, die Fenster des neuen Aufbahrungsraums zu gestalten. Ihre Freundin Marli brachte ihr aus Holland einen schlichten Sarg mit, den Susanne bemalte, auch wenn sie nicht wusste, was sie in ihrer Einzimmerwohnung damit anfangen sollte. Doch als die Eltern eines in der Kinderstation verstorbenen Kindes den Sarg für ihr Kind bemalen wollten, meinte die Krankenschwester, da sei Susanne die Richtige. Die hat Särge zu Hause und malt sie immer an. Marli und Susanne erlebten mit Bestürzung, wie die liebevoll aufgebahrten Toten aus der Klinik von routinierten Bestattern abgeholt wurden. Und so machten beide in Holland eine Ausbildung zur Bestatterin, auch wenn sie den Beruf zunächst nicht ausüben wollten. Aber eine krebskranke Kollegin wünschte sich, von ihnen beerdigt zu werden. Da mussten sie ein Gewerbe anmelden, und so nahmen die Dinge ihren Lauf. Auch heute bemalt Susanne in ihrem Atelier im Dachboden des Moossäuracher Hauses mit einer trauernden Familie den Sarg. Das sind ganz schlichte, unbehandelte Kiefernholzsärge. Jedes Mal stellt sich die Frage, was malen wir drauf? Was fragst du die Familie in diesen Momenten? Ich frage zum Beispiel, was möchtet ihr diesen Menschen schenken? Was stimmt für ihn, das ihr jetzt geben wollt? Dafür gibt es keine Worte, aber auf dem Sarg sieht man es. Und da haben wir wieder ein S. Was wird da sichtbar? Es ist ja ein großer Unterschied, ob du durch Fragen die Menschen dazu bringst, etwas zu erkennen, oder ob du wie ein Prediger sagst, was richtig sei. Michael antwortet: Mein Dienst besteht darin, dass ich versuche, eben nicht zum Prediger zu werden. Offen bleiben, zuhören. Dann kommt es. Wenn ich eine Biografierede halte, ist es oft so, als trete ich ein Stück beiseite. Meine eigenen Befürchtungen und Absichten und alles, was ich über den Tod und das Jenseits gelesen und gedacht habe, machen Platz. Und dann kommen die stimmigen Worte. Jede Beerdigung hat eine ganz andere Handschrift, als ob der, der gegangen ist, sich noch einmal eingeschrieben, ausgedrückt hätte. Was sagt ihr, wenn euch jemand direkt fragt, wo ist meine verstorbene Mutter, meine verstorbene Freundin jetzt? Oft spüren alle deren Anwesenheit. Jemand kommt in den Raum der Totenwache und die Züge des Verstorbenen scheinen sich völlig zu verändern. Die Atmosphäre im Raum ändert sich stark. Oder da brennt eine Kerze 3 Tage lang und in dem Moment, wo wir die verstorbene Person zur Tür hinaustragen, geht sie aus. Euer Ritual stellt vermutlich eine Verbindung her, aber womit? Wie fasst man das in Worte, damit es so offen bleibt, wie ihr es fühlt und keine Schablonen drüber gelegt werden? Als was lassen sich Verstorbene begreifen? Als Wirbel im Informationsfeld, mit dem wir in Resonanz sind? Offenbar löst ihr mit der Trauergemeinde noch eine Menge Information aus, die die verstorbene Persönlichkeit zu Lebzeiten vielleicht gar nicht so intensiv transportieren konnte. Susanne lächelt. Ich erlebe so oft, dass sich in der Woche zwischen Tod und Begräbnis die Kraft eines Verstorbenen stärker als zu Lebzeiten zeigt. Ein Beispiel. Nach dem Tod einer verunglückten Freundin, die ihr ganzes Leben lang Gemeinschaft gesucht, aber nie wirklich gefunden hat, versammelten sich zur Totenwache am ersten Abend 50, dann 80, dann 120 Menschen. Sie nahmen ihre Mutter, mit der manches schwierig gewesen war, in ihre Gemeinschaft auf, und es entstand, wovon diese Frau ihr ganzes Leben geträumt hatte. Mag das vielleicht das Gemeinte sein? Wir sprechen an diesem Abend noch lange über unsere Erlebnisse mit Verstorbenen. Wie schön es trotz allem Schmerz ist, nach dem Tod eines Menschen, mit dem man verbunden ist, eine andere Nähe zu spüren. Ist es nicht unsere Aufgabe, diese Nähe auch unter Lebenden zuzulassen?
Worte für das Unfassbare von Lara Marlin, gelesen von Katharina Fadersen, erschien 2011 in Oja, Ausgabe Nummer 11. Nachzulesen auf oja-online.de. Dieses Hörstück ist Teil von Oja im Ohr, einer Serie eingelesener Texte aus dem Archiv der Zeitschrift Oja. Diese Audiodatei ist ein Creative Commons und darf bei Namensnennung unter gleichen Bedingungen zu nicht kommerziellen Zwecken weitergegeben werden. Thank you.